Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Künstliche Intelligenz ist überall. Sie schreibt Texte, trifft Entscheidungen und scheint in vielen Bereichen schneller und effizienter zu sein als wir Menschen. Doch was bedeutet das eigentlich für uns? Kann unser Gehirn da überhaupt noch mithalten? Oder liegt unsere Stärke vielleicht ganz woanders? Mein heutiger Gast beschäftigt sich genau mit diesen Fragen und hat einen ganz besonderen Weg gefunden, komplexe Wissenschaft für jeden verständlich und vor allen Dingen unterhaltsam zu machen. Als Neurowissenschaftler und gleichzeitig als einer der bekanntesten Science-Slammer im deutschsprachigen Raum verbindet er Forschung mit Bühne, Erkenntnis und auch Humor. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Dr. Henning Beck. Lieber Dr. Henning Beck, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Hallo.
Lassen Sie uns einsteigen in das Thema Mensch versus Maschine. Kann unser Gehirn mit der KI mithalten?
Die Frage ist, in welchem Bereich genau? Also in sehr vielen Dingen kann das Gehirn schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten mit Computern nicht mehr mithalten. Ja? Also wenn es darum geht, Sachen auszurechnen, Datenmengen auszuwerten, keine Fehler zu machen. Da sind Menschen sehr schlecht. Menschen machen sehr gerne Fehler. Menschen schauen sehr gerne über den Tellerrand. Kurzum, Menschen sind immer dann gut, wenn die Datenlage schlecht ist, wenn sich das Regelwerk ändert, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, wenn es darum geht, Regeln zu brechen und neue aufzustellen, wenn es darum geht, vom Ende her zu denken, sich ein Ziel zu überlegen und dann zu überlegen, wie komme ich dann dahin. Und da sind Menschen sehr gut. Menschen sind KI weit unterlegen, wenn es darum geht, ja, wie gesagt, Datenmengen auszuwerten, Muster zu erzeugen, auch viel, viel Inhalt zu erstellen. Da ist moderne generative KI deutlich besser.
Okay, das ist schon natürlich ein interessanter Ansatz, der wahrscheinlich auch noch nicht jedem, also wahrscheinlich können wir es uns vorstellen, was damit gemeint ist, aber so jedem, dass das wirklich präsent ist, ist natürlich immer schwierig. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, mit Menschen wie Ihnen zu sprechen, die einem auch versuchen, mal da abzuholen, wo man eigentlich sich befindet und was kann KI und was kann sie vielleicht nicht. Oder
ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also KI ist sehr gut darin, Röntgenbilder auszuwerten oder in bildgebender Medizin Daten zu analysieren, also Gewebeaufnahmen. So, in der Pandemie hat man festgestellt, es kam eine völlig neue Krankheit. Es gab keinen Datensatz für Covid. Das heißt, es gab auf einmal völlig neue Aufnahmen von Lungengewebe, die eine künstliche Intelligenz gar nicht geschickt auswerten konnte, weil der Trainingsdatensatz dafür einfach nicht zur Verfügung steht. Das heißt, wenn sich die Situationen ändern, wenn sich die Rahmenbedingungen, die Spielregeln ändern, dann ist KI unterlegen einem Menschen. Wir sehen es jetzt gerade im Finanzmarkt, in der Geopolitik ändern sich Dinge extrem schnell. Sachen, die wir gar nicht so haben kommen sehen, wo wir auch gar nicht so viele Erfahrungswerte haben. Und dann schlägt die Stunde menschlichen Entscheidens. Also immer dann, wenn es neu wird, wenig Daten da sind und man auch in diesem Sinne nicht genau einschätzen kann, wo es hingeht. Eine KI kann dir lockern, in der Logistik kann es dir Fahrten optimieren, es kann dir im Retail optimieren, wann, wo, welche Produkte im Regal liegen sollen. Also immer dann, wenn es Optimierungsprobleme sind, ist KI gut. Wenn es darum geht, ad hoc neu zu entscheiden, ist der Mensch sehr gut.
Das heißt, ich habe irgendwann mal das Gesetz der großen Zahl kennengelernt. Das heißt, man braucht eine große Datenmenge, um daraus dann auch Schlüsse ziehen zu können. Da ist KI besonders gut.
Ja, und vor allem immer dann, wenn die Daten aus der Vergangenheit kommen. Also eine KI analysiert quasi das Gestern und versucht, dieses gestrige Datenmaterial zu optimieren in der Gegenwart. Also ganz konkret, du schaust dir an, wie waren die Verkehrsströme der letzten 2 Jahre, 20 Jahre und optimierst daraufhin entsprechende Vorhersagen, wie es morgen sein könnte. KI kann auch sehr gut alles das, was an Sprache im Moment verfasst worden ist, auswerten, um damit eine neue Sprache zu erzeugen. Also so gehen Sprachmodelle vor. Wenn du jetzt was bei Gemini oder bei Claude oder bei ChatGPT eingibst, dann wird dieses Programm quasi für jedes gegebene Wort das wahrscheinlich nächste Wort vorherberechnen. Ausgehend von dem Trainingsdatensatz. Welche Wörter kamen häufig miteinander vor? So, jetzt überlegen Sie sich mal, wie Sie Sprache erzeugen. Sie machen es nicht so. Sie sagen ja nicht, ich habe ein Wort. Und welches Wort sage ich dann häufig danach? Ich, was kommt nach ich? Gehe, was kann ich dann sagen? Ich gehe morgen. So bauen sie sich ja keinen Satz zusammen. Also Menschen machen es andersrum. Menschen überlegen sich, wo wollen sie hin? Was willst du sagen? Was ist deine Idee? Und die Sprache kommt als allerletztes dazu. Also kurz, eine KI analysiert das gesamte Datenmaterial, was da ist und kann damit eventuell gut Prognosen abgeben oder das Bestehende optimieren. Und Menschen sind sehr gut darin, vom Morgen ins Heute zu denken. Sie überlegen sich, was will ich tun? Was ist mein Ziel? Und wenn das mein Ziel ist, was muss ich dann jetzt eben tun?
War total spannend natürlich, weil das eine Änderung in meiner Art und Weise hervorruft, wie ich diese Dinge einfach beurteile und sehe. Und das ist natürlich total spannend für mich, weil das ja auch etwas ist, was jetzt nicht, das kann ich auch als Nichtwissenschaftler ganz gut verstehen.
Vor allem finde ich es wichtig zu verstehen, dass diese Art des Denkens im 21. Jahrhundert wichtig ist, wenn ich KI einsetzen will. Schauen Sie, KI ist eine Software. Die können Sie kaufen, die kann jeder andere auch kaufen. KI ist kein Wettbewerbsvorteil. Sie sagen ja auch nicht, ich habe einen Wettbewerbsvorteil, ich habe PowerPoint installiert. Na, also wie Sie es anwenden, die Fragen, die Sie stellen, die strategischen Entscheidungen, die Sie treffen, die Überlegungen, die dem zugrunde liegen, dem Einsatz von KI, das muss der Wettbewerbsvorteil sein. Wenn Sie einfach sagen, ich setze KI ein, dann stellen Sie sich vor, Sie setzen Claude ein, die jeder andere als auch einsetzt, dann sind alle gleich gut. Dann habe ich aber keinen Vorteil mehr. Also was ist das Menschliche, die unternehmerische Entscheidung, den Mut, etwas zu ändern, ins Risiko zu gehen, sich strategisch zu überlegen, was ist mein Ziel, wie komme ich dahin? Und das, denke ich, wird wichtiger werden. Ja?
Ich habe in der Intro gesagt, dass Sie ein Science Slammer sind. Vielleicht können Sie unseren Hörern mal sagen, was das genau ist, weil das eine Transportweise ist, wie man Informationen transportiert. Erzählen Sie uns doch mal, wie Sie vielleicht auch dahin gekommen sind und was hat Sie motiviert, das zu machen?
Ein Science Slam, vielleicht kennt man Poetry Slam, das ist so ein Streit unter Poeten, Dichtern. Ein Science Slam ist quasi ein Vortragsturnier von Wissenschaftlern, die mit ihrem Forschungsgebiet, ihrem Forschungsprojekt gegeneinander auf der Bühne antreten. Und jeder hat dann 10 Minuten Zeit, seine Forschung zu präsentieren. Wie auch immer, kannst du ein Lied singen, kannst einen Vortrag halten, kannst ein Theaterstück aufführen, was du willst. Wichtig ist nur, es ist jetzt kein Fachpublikum, was das beurteilt, sondern es sind vielleicht fachfremde Personen. Und per Akklamation oder per Bewertung wird dann gekürt, wer den besten Vortrag gehalten hat. Und da hatte ich das Glück, vor einigen Jahren deutscher Meister zu werden und diese Idee, Wissenschaft nahbar, anschaulich zu transportieren, das ist das, was ich jetzt mache. Also ob das jetzt ein Buch ist oder ein Podcast wie in diesem Moment, ist immer diese Idee, wie kriege ich das jetzt auf eine möglichst praxisnahe, menschliche Art vermittelt. Ja.
Und Hintergrund war wahrscheinlich komplexe Themen, sagen wir mal, geländegängig für jedermann irgendwie auch zu transportieren, weil sie einfach wichtig sind.
Ja, also ich sag mal so, mein Antrieb war zu gewinnen. Ja, also ich bin ja nicht hingegangen, um Zweiter zu werden. Dass man das natürlich gut macht, indem man ja die Leute zum Lachen bringt, überrascht oder was Unerwartetes erzählt oder vielleicht so ein, zwei Ideen, die man mitnehmen kann. Ja, klar, und natürlich ist diese Idee auch, dass man Wissenschaft sehr anschaulich vermittelt. Wenn sie sich in die Wissenschafts- oder die Wissenschaftskommunikation anschauen, sei es Bücher, sei es Fernsehen, sei es Podcasts, sei es online, das hat sich in den letzten 15 Jahren schon geändert. Also die Art, wie Wissenschaft vermittelt wird, ist anders als vor 15 oder 20 Jahren. Vor 15, 20 Jahren war es sehr professoral, es war fast eine Vorlesung im Fernsehen. Sie erinnern sich an Joachim Bublatt, Abenteuerforschung, also einer steht vorne und erzählt etwas. Das hat sich geändert und wenn Sie in die Medienwelt schauen, viele, die aus dieser Science-Slam-Welt kommen, transportieren das jetzt so. Also das erfolgreichste Sachbuch der letzten Jahre, Julia Enders, Damit Charme, kam aus der Science-Slam-Zeit, wie ich. MIT, die im ZDF die Wissenschaftssendung hat, kam aus dem Science-Slam. Sie sehen sehr viele populärwissenschaftliche Bücher, die genau aus dieser Ecke kommen. Warum? Weil wir in einer Welt leben, die sehr unübersichtlich geworden ist. Wir haben sehr viel Wissen. Wir haben sehr viel auch wissenschaftlichen und technischen Fortschritt. Und wenn ich es nicht schaffe, das so zu erklären, dass Menschen das verstehen auf eine nahbare Art, dann entfremde ich sie von diesem Fortschritt.
Das macht ihnen auch Angst.
Genau, macht ihnen Angst, sie lehnen es ab. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das erklären kann, wie bei KI beispielsweise. Ja, also Menschen haben Angst vor KI, ich denke, weil sie nicht genau verstehen, was das ist.
Und oftmals, ich spreche auch viel mit Menschen, die sagen, ja, KI macht mir deswegen auch Angst, weil es mein ganz persönliches Lebensumfeld betrifft. In allererster Linie Arbeitsplätze, in zweiter Linie sicherlich auch sehr häufig, dass man sich irgendwie ersetzt fühlen könnte, vielleicht auch einfach intellektuell ersetzt fühlen könnte. Ist diese Angst berechtigt grundsätzlich oder sagen Sie, naja, wenn ich so transportiere, dass die Menschen erstmal verstehen, worum es geht, wird die Angst wahrscheinlich zumindest greifbarer oder auch besser einschätzbar und dann ist sie vielleicht am Ende gar nicht mehr so groß.
Ja, ja und ja. Also es ist ja völlig nachvollziehbar. Warum? Weil künstliche Intelligenz mit dem Versprechen, was sie abgibt, ist die letzte große Kränkung der Menschheit. Die erste Kränkung war, wir sind nicht im Mittelpunkt des Universums, Kopernikus. Die zweite große Kränkung war, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, von Darwin. Und die dritte große Kränkung, die letzte, wenn Sie so wollen, wäre dann, wir sind nicht mehr die Schlauesten auf diesem Planeten, weil das ist unser USP. Wir denken besser als die anderen. Ja, die anderen können alle schneller rennen, sind alle stärker, haben ein größeres Gebiss, aber wir denken besser. Und wenn das jetzt wegfällt, dann berührt einen das. Und so erklären Sie auch sehr viele emotionale, fast religiöse oder spirituelle Abwehrhaltungen oder Heilsversprechen, wie Sie wollen, zu KI. Also wenn Sie sich mit KI-Vordenkern in den USA unterhalten, das wird sehr spirituell, das wird sehr religiös, das wird sehr emotional. Ich werde ersetzt als Mensch, was bleibt noch übrig? Wandere ich in das Paradies durch die KI oder werde ich in die Apokalypse getrieben? Und deswegen denke ich immer, es ist gut, das ein bisschen zu entzaubern. Und zwar nicht, um zu zeigen, wie doof eine KI ist, sondern um einfach zu zeigen, was sind die Limits dieser Technik, von Sprachmodellen im Besonderen, um einfach eine Mündigkeit bei den Leuten daraus zu entwickeln, dass die Leute sagen, okay, ich habe deswegen nicht mehr Angst, weil ich es verstanden habe. Also Menschen hatten immer in der Geschichte vor allem Angst, was sie nicht erklären konnten. Vor Blitzen, die vom Himmel kommen oder irgendwas, da hatten Menschen Angst vor. Seitdem wir es erklären können, können wir es kontrollieren. Und jetzt kommt auf einmal wieder etwas, was sie nicht erklären können. Etwas fast Übernatürliches. Es passieren Dinge, von denen selbst die Leute bei Anthropic oder OpenAI nicht wissen, was da genau passiert. Eine Blackbox-KI. Also dieses Unerklärliche haben Menschen in der Geschichte immer mit Angst, mit Zurückweisung oder mit Religion oder Spiritualität beantwortet. Und sie sehen exakt dasselbe jetzt wieder. Und deswegen ist es wichtig, da ein bisschen zu entzaubern, um das zu erden, weil nur dann kann ich es ja sinnvoll einsetzen.
Ja, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass es eine panische Angst davor gegeben hat, dass man eine gewisse Geschwindigkeit beim Autofahren überschreitet, weil der Fahrtwind einen umbringen könnte. Das war, bevor man sagte, okay, man kann da vielleicht eine Windschutzscheibe hinbauen. Das geht ja genau in die Richtung eigentlich, dass man wirklich wahnsinnig Angst vor vielen neuen Dingen hatte, die sich im Nachhinein dann als einigermaßen unbegründet herausgestellt haben.
Wissen Sie, ich sollte heute schon längst doof sein. Wenn meine Eltern und Lehrer recht gehabt hätten, meine Großeltern, ich müsste doof sein. Ich müsste verblödet sein durch das Fernsehen, ich müsste verblödet sein durch den Gameboy, durch Ballerspiele, durchs Internet, durch Handys, durch alle. Ich müsste, vor ihnen sitzt ein dummer Mensch. Aber es ist nicht passiert. Menschen hatten immer Angst vor der neuen Technologie, weil sie nicht wussten, welche Auswirkungen hat das. Und bisher hat die Menschen haben in der Geschichte neue Technik immer eingesetzt, um noch mehr zu denken, noch mehr Probleme zu finden, noch mehr Ideen zu entwickeln. Und es hat nicht dazu geführt, dass wir jetzt faul in der Hängematte liegen, obwohl wir die Technologien dafür eigentlich hätten. Ja. Sondern es führt dazu, dass Menschen mehr machen und Technologie tatsächlich selten dazu führt, dass Menschen jetzt wirklich in dieser Form dümmer werden oder schlimme Dinge tun. Dass Technologie eingesetzt werden kann für negative Sachen, ja klar, das ist bei allen Sachen der Fall. Also ich kann mit einem Messer mir ein Brot schmieren oder jemanden abstechen. Aber die Entscheidung liegt bei uns. Und deswegen sollten wir nicht die Technik moralisieren. Nicht die Technik ist schlecht, sondern die Art und Weise, wie wir das benutzen. Wenn wir aufgeklärt, mündig, im besten Sinne eine moralische Haltung haben, dann brauchen wir vor KI keine Angst haben. Dass ich mit KI allerdings auch schlechte Sachen machen kann, wird passieren.
Also ich kann Sie beruhigen, vor Ihnen sitzt auch ein dummer Mensch, denn bis zu dem Zeitpunkt, wo ich verstanden habe, dass Fernsehen beispielsweise die Schlauen schlauer und die Dummen dümmer macht, war ich auch jemand, der stigmatisiert wurde, weil ich echt wahnsinnig gerne Fernsehen geschaut habe, auch als Kind und Jugendlicher. Also insofern beruhige ich Sie da vielleicht dahin, dass ich eben so dumm bin.
Zwei Dumme sitzen hier.
Zwei Dumme haben ja manchmal einen Gedanken. Holen Sie mich noch mal ein bisschen mehr ab. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch so, dass es ganz wichtig ist, was mache ich tatsächlich damit? Und wie nutze ich diese künstliche Intelligenz oder wie nutze ich diese technischen Fortschritte, um es jetzt mal noch größer zu ziehen? Und in der Vergangenheit haben Sie gerade, glaube ich, auch ganz gut rausgearbeitet, war es fast immer so, dass man erst Angst hatte, dann hat man es gelernt, wie man es nutzt und dann ging es eigentlich in die richtige Richtung. Das ist bei künstlicher Intelligenz logischerweise sehr, sehr ähnlich.
Es dauert aber ein bisschen, ne? Also es geht nicht über Nacht. Also schauen Sie sich an, wie sich es beim Internet oder bei digitalen Medien entwickelt hat. Da ist erst die Börse gecrashed, bevor man Geld verdient hat. Das einzige Unternehmen, das wirklich substanziell Geld verdient hat im Jahr 2000, Internetunternehmen 2000, 2001, war eBay gewesen. Alle anderen waren defizitär. eBay existiert also zumindest nicht mehr in dieser Form, wie es damals passiert ist. Ja, weil heute kaufe ich mir die Sachen einfach bei Amazon. Also es dauert ein bisschen, bis eine Technologie so weit gereift ist, bis Menschen auch verstanden haben, wofür kann ich das einsetzen. Google beispielsweise war jahrelang defizitär. Der Game Change, der Durchbruch war, als sie DoubleClick gekauft haben, Mitte der Nullerjahre. Die haben diese Bannerwerbung gemacht. Und auf einmal konnte ich Suche mit Werbung kombinieren. Und das war das Geschäftsmodell von Google bis heute. Also es dauert immer ein paar Jahre, bis man versteht, wie man diese Technik clever nutzt. Und ich denke, wir sind bei KI an einem ähnlichen Punkt. Es zeichnet sich schon ab, wofür ich es einsetzen kann. Eigentlich sind es drei Dinge. Das eine ist, ich kann es einsetzen, um bestehende Prozesse zu optimieren. Also denken Sie an Regulatorik, denken Sie an Protokolle schreiben. Ich hatte jetzt eine Veranstaltung in Großbritannien gehabt. Da ging es darum, dass man Schadensabwicklung, Schadensregulierung bei Versicherungen komplett mit KI quasi ergänzt, automatisiert. Sind die Abrechnungen plausibel? Ist das Foto von einem kaputten Dach? Ist das korrekt in dieser Form? Ist das nachvollziehbar? Das kann ich mit KI machen. Das sind die einfachen Sachen. Das würde noch nicht zu einem neuen Geschäftsmodell führen. Ich mache einfach das, was ich jetzt habe, noch ein bisschen besser. Das zweite ist, ich kann es einsetzen, um Interaktion mit Menschen zu verändern. Also Kommunikation ganz konkret. Also wie Menschen miteinander kommunizieren, ist durch Sprachmodelle ein gelöstes Problem. Also wir haben ja durch Sprachmodelle alle möglichen Sprachen analysiert, in Schrift, in Wort gesprochen. Im Prinzip kann ich damit deswegen auch Kundenkontakt oder Kommunikation durch künstliche Intelligenz verändern. Und der dritte große Bereich, und das wird meiner Meinung nach der wertschöpfendste werden, auf lange, sagen wir mal mittlere Sicht, dass ich damit neue Ideen und neue Geschäftsmodelle erzeuge. Ganz konkret, ich könnte mit KI dafür sorgen, dass ich für jeden Menschen auf der Welt eine individuelle Werbekampagne mache. Ja, im Moment mache ich Werbung für Zielgruppen. Mit generativer KI kann ich passgenau jeden Menschen identifizieren und ihm oder ihr ganz konkret eine Werbekampagne ausspielen. Ich könnte auch sagen, okay, mein Geschäftsmodell ist, dass ich jetzt Kinofilme irgendwie erzeuge mit KI, sodass du dir deinen Kinofilm konfigurierst, wie du dir heute ein Auto konfigurierst. Ja, wenn sie sich mit den Leuten unterhalten, von den großen KI-Firmen, die sie alle kennen, warum geben die Hunderte von Milliarden aus? Weil es ein riesiges Geschäftsmodell wäre, für jeden Menschen auf der Welt individuelle Produkte zu bauen. Jeder Mensch hat seine eigenen Bands. Ich brauche kein Spotify mehr, ich brauche kein Amazon Prime mehr, ich brauche kein Instagram mehr. Jeder ist in seiner eigenen Welt. Und das anzubieten, wäre der größte Markt, den Sie sich vorstellen können. Und deswegen wird da viel investiert. Also bestehende Prozesse optimieren, Kommunikation zwischen Menschen verändern und tatsächlich originär Neues passgenau zu erzeugen.
Ist natürlich etwas, was automatisch auch dazu führt, dass man diese Informationen über den einzelnen Menschen ja erstmal haben muss, um ihm dann eine auf ihn zugeschnittene Werbekampagne mit seinen Neigungen, mit seinen Hobbys, mit allem eigentlich so zu gestalten.
Ja, aber das ist ja kein Problem.
Ist kein Problem.
Nein. Ne? Also schauen Sie sich die großen Player an. Wer hat viele Daten? Google hat Daten. Die haben ihre Google Maps Daten, die haben von mir aus ihre Gmail Daten. Da haben sich die Suchergebnisse oder Suchanfragen, die sie da reinschicken, die werden da gesammelt. Meta hat gute Daten. Ja, wenn Sie auf WhatsApp gehen, da wissen Sie, weiß Meta, über welche Themen Sie sich in der Regel unterhalten, wie alt Sie sind, was Ihre Freunde tun. Der beste Datensammler der Welt im Moment ist OpenAI mit ChatGPT. Nicht, weil Sie das beste Programm haben, sondern weil Sie eine Marktdurchdringung, eine große haben. Immer noch über, ich weiß, es geht zurück, aber ich meine 70% oder 2/3 nutzen immer noch ChatGPT hauptsächlich. Und da gehen die besten Daten der Welt rein. Menschen überlassen sich da ihre E-Mails übersetzen. Menschen geben ihre medizinischen Anfragen rein. Ich habe einen Popel in der Nase, werde ich sterben? Und sofort habe ich da extrem personalisiert und extrem gute Daten. Die Frage ist, was mache ich jetzt damit? Als KI-Unternehmen, ganz konkret, OpenAI hat drei Möglichkeiten. Was mache ich mit den ganzen Daten? Möglichkeit eins ist, ich mache Werbung. Das wird wahrscheinlich nicht so gut angenommen werden. Sponsored Ergebnisse könnte man sich vorstellen. Das zweite ist, ich mache ein Gerät, ja, eine Brille, irgendwie ein Ohr, Kopfhörer, den ich dabei habe, eine Kamera, die ich mit mir rumtrage, die quasi als Assistent bei mir ist. Okay, muss man auch mal arbeiten. Oder ich mache ein soziales Netzwerk. Ja, also ich baue jetzt für jeden Menschen individuell Inhalte, Videos oder was auch immer und wende das an. Das ist die große Frage, die keiner im Moment gelöst hat. Also keiner weiß, wie man wirklich ein neues Geschäftsmodell entwickelt. Im Moment sattelt man es auf das Alte drauf, aber die Daten zu den Personen, auch das ist ein gelöstes Problem. Das Problem ist wahrscheinlich eher, dass die Europäer nicht den Zugriff auf diese Daten haben, ja, sondern es sind halt hauptsächlich Daten in Hand von Tech-Konzernen in den USA und deswegen wird es in Europa schwierig, ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Selbst wenn wir ein Modell hätten, was so gut wäre wie von Anthropic oder von Google, wir haben nicht den Zugriff auf die persönlichen Nutzerdaten. Und deswegen wird es schwieriger werden, passgenauer Produkte zu entwickeln.
Steckt natürlich auch drin, dass wir als User einigermaßen kritiklos, wir haben gerade gesagt, OpenAI, wo wir alles eingeben, sie haben davon von Symptomen gesprochen, die man hat, und dann kriegt man, du musst unbedingt 2 Wochen den Fuß hochlegen oder you name it. Aber wir machen das ja allesamt übrigens einigermaßen kritiklos und haben da nicht, weil uns die Information, der Wunsch nach Information so groß ist, dass wir gar nicht damit rechnen oder darauf vorbereitet sind, dass mit diesen Daten tatsächlich auch was passiert, dass die gesammelt werden und dass die dann verarbeitet werden im Grunde, um beispielsweise mich, ich nenne es jetzt mal, gläsern zu machen. Und dann ist es doch aber eine Scheindiskussion, die wir führen zu dem Thema Datensammeln, weil jeder ja freiwillig bei dem ganzen Sport dabei ist.
Naja, es ist schon eine gewisse Bigotterie, ne? Auf der einen Seite verklagen wir Leute, wenn sie in der Fußgängerzone ein Foto von jemandem machen. Ja? Und auf der anderen Seite geben wir unsere Daten, wenn wir jetzt zu Google gehen, auf Google Maps oder in WhatsApp oder sowas, quasi völlig bedenkenlos an Tech-Konzerne weiter. Das Interessante ist, Menschen haben Angst, wenn es ein Bild gibt. Also du hast Angst, wenn du jetzt irgendwie ein Bild von irgendwelchen Kriegsgebieten siehst oder von irgendwelchen schlimmen Sachen. Wenn du ein Bild in eine Zeitung drucken kannst oder in eine Nachrichtensendung bringen kannst, dann wird es konkret. Aber was für ein Bild willst du beim Datensammeln von Tech-Konzernen erzeugen? Da existieren überhaupt keine Bilder. Und deswegen haben Menschen auch keine Angst davor. Und verstehen vielleicht auch gar nicht, zu welchen Zwecken das eingesetzt werden kann. Es geht gar nicht so sehr darum, dass du jetzt einzelne Personen trackst, so geheimdienstmäßig, ich leuchte dich konkret aus. Niemand hat ein Interesse konkret an dir. Es geht eher darum, dass man jetzt Produkte allgemein durch KI erzeugen lässt für dich. Na, oder dass man jetzt Werbung oder Vorschläge für Produkte konkret für dich entwickelt, aber nicht, weil irgendjemand in dem Dashroom da sitzt und sagt, alles klar, Henning Beck schaut gerne Radrennen und kriegt deswegen hier Radreifen vorgeschlagen, sondern das ist automatisch. Ja, und das ist ein Unterschied zu der Art, wie früher Daten gesammelt wurde. Das war ja sehr persönlich. Ja, da musste ja jemand das wirklich abhören. Der musste da sitzen und es hören. Das macht ja heute keiner mehr. Ja.
Wobei es schon auch ganz spannend ist, wenn wir zu Hause sind und wir unterhalten uns, ich unterhalte mich mit meiner Frau über irgendein Thema, und dann ist es schon auch sehr, sehr lustig und schon auffällig, dass sie dann relativ schnell zu diesem Thema auch irgendwelche Vorschläge auf ihr Smartphone bekommt.
Ja.
Gibt es das wirklich oder ist das irgendwie so eine selbsterfüllende Prophezeiung oder was? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das irgendwie Zufall oder ist es?
Ja, das komische Zufall. Ich habe es auch mal ausprobiert. Ich habe einmal Sachen einfach gesagt, häufig, die ich sonst nie sage. Möhrensalat. Natürlich habe ich dann irgendwann so, es gibt ja diese Google News-Seite auf dem Smartphone bei mir, und dann, wenn du dann das dann aufschiebst, auf einmal hast du so Vorschläge für Salate, für Rezepte zu Salaten. Da sage ich ganz ehrlich, ich rede in meinem Leben nie über Salate. Aber ich sage dreimal Karottensalat oder Möhrensalat und auf einmal kriege ich einen Vorschlag für irgendwelche Salate. Finde ich jetzt aber schon ein bisschen starker Zufall. Das Ganze jetzt auch nicht aus dem ableiten, was ich sonst so mache. Ich suche sonst nie nach Rezepten. Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
Gut, das ist jetzt natürlich diese Seite.
Das ist jetzt anekdotisch. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob die permanent mithören oder grundsätzlich oder nur ab und zu.
Also, aber das Gefühl kann man schon haben.
Es ist natürlich auch so, auch wenn man nicht das explizit sagen würde, die Art, wie du dich verhältst, auch mit wem du kommunizierst. Es würde ja schon reichen, du bist im selben WLAN mit einer Person, die häufig nach Salaten sucht. So, dann wird dieses System erkennen, die Henning Beck ist häufig in demselben WLAN wie eine Person, die Salate und Kochrezepte mag, dann schlage ich dem das auch mal vor. Also wir haben gar nicht die Übersicht über alle Datenspuren, die wir hinterlassen. Deswegen ist es auch sehr wohlfeil zu sagen, alles klar, das hört ab, sehr naheliegend. Nee, es ist, weil wir nicht das System, wo wir Datenspuren hinterlassen, komplett durchschauen, sind wir halt manchmal überrascht auch. Ne?
Ja, lustig, wir schieben das immer auf Alexa natürlich. Ne?
Ja, die hört aber schon mit, ne? Das ist schon.
Die hört.
Ihr Job.
Exakt, das ist ja ihr Job. Und um ganz ehrlich mit Ihnen zu sein, ich bin da, für mich persönlich ist das egal, ja, weil, aber es gibt natürlich Menschen, die das belastet und die dann sagen, oh wow, Mensch, meine Güte, jetzt hören die alles mit, was ich sage, was ich tue und keine Ahnung was. Aber vielleicht ist es auch einfach etwas, was die Zeit nun mal halt mit sich bringt aktuell. Ja,
ja und nein. Also schauen Sie, manche Sachen setzen sich auch nicht durch. Smart-TVs mit so Fernseher, mit Webcams haben sich nicht durchgesetzt. Das war aber so ein großes Ding in den frühen 10er-Jahren. Hat sich nicht durchgesetzt, weil es als übergriffig empfunden wird. Die Datenbrille von Google Glass hat sich am Anfang auch nicht durchgesetzt. Also ich war zu der Zeit in den USA, als dieser Prototyp getestet wurde und das wurde selbst im sehr, sagen wir mal, datenschutzunachtsamen Kalifornien nicht gerne gesehen, wenn einer mit so einer Datenbrille reinkommt, so einer offensiven. Und ich meine, Meta hat ja ähnliche Datenbrillen. Ich bin sehr gespannt, wie das von der Gesellschaft angenommen wird. Mag sein, dass sich jetzt die Haltung gesellschaftlich dazu geändert hat. Aber es wäre auch nicht überraschend, wenn Leute sagen, okay, ich möchte jetzt nicht permanent gefilmt werden, wenn einer mit so einer Brille reinkommt und permanent erstmal alles aufzeichnet. Du fühlst dich ja auch auf eine gewisse Art beobachtet. Dass sich unser Datenschutzverständnis natürlich auch geändert hat in der Zeit, ist auch klar. Also wir hatten es ja schon, wir geben Daten einfach so gedankenlos preis. Wir müssen uns auch klar machen, wir zahlen natürlich auch einen Preis, wenn wir Daten schützen. Also auch der Preis kann hoch sein. Also ich hatte mit einem Vorstand von einer Krankenkasse geredet, der zu mir gesagt hat, ja, eigentlich habe ich den Eindruck, wir haben in Deutschland, ist Datenschutz wichtiger als Menschenleben. Ja, ich weiß aus der Medizintechnik, dort könnten Sie, wenn Sie den Datenschutz etwas lockern und einfach Daten, es interessiert sich ja keiner, ob Sie konkreten einen Herzklappenfehler haben, das interessiert niemanden. Aber was interessant ist, ist, Leute, die solche Herzklappenfehler hatten, die so behandelt wurden, wie haben die sich dann später entwickelt? Wie ist der Verlauf der Krankheit oder dieser Diagnose dann gewesen? Und diese Daten zu nutzen, das ist, ich finde das fahrlässig, das nicht zu tun, weil wir in vielen Bereichen auch, sei es Schutz, sei es Gesundheit, sei es in der Form auch Freiheit, dafür aufgeben, wenn wir alles einem Datenschutz unterordnen. Kann sein, ich bin sehr sicher, dass sich das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten gesellschaftlich auch ändern wird.
Kann sein, dass es vielleicht auch ein Prozess ist, der mit auch mit Gewöhnung ein bisschen zu tun hat und man gewöhnt sich ja auch an Dinge und vielleicht sieht man dann auch mit der Zeit erst auch die Vorteile und die Errungenschaften. Das kann ja durchaus auch sein.
Das ist interessant, dass es bei Technik immer der Fall ist, ne? Also wir sagen auch, KI soll sich ethisch verhalten. Ja, aber bitte nach welcher Ethik denn? Nach der aktuellen? Haben wir heute das Recht, den Menschen in 20, 30 Jahren zu sagen, nach welchen ethischen Standards sie leben sollen? Wohl nicht. Und beim Datenschutz kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute in den 2050ern auf uns zurückschauen und in den Kopf über uns schütteln, wie wir damals über Datenschutz gedacht haben. Schauen Sie, wir schauen auch zurück auf die Leute vor 30, 40, 50 Jahren, wie die gelebt haben. Vor gut 30 Jahren war Homosexualität ein Straftatbestand. In den 70ern mussten Frauen ihre Männer fragen, ob sie ein Konto eröffnen durften und Ärzte haben die Pille nur an verheiratete Frauen verschrieben. Die künstliche Intelligenz geht auf eine Konferenz zurück, die Dartmouth-Konferenz, in den späten 50ern. So stellen Sie sich mal vor, Sie hätten die moralischen Vorstellungen der damaligen Zeit in KI eingepflanzt. Also, und nach diesen Standards würde die KI heute operieren. Ja, dann gute Nacht, Marie, weil das ist nicht das, wie wir uns entwickelt haben. Und ich bin sehr sicher, dass das auch in Zukunft so weitergeht. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht für die tollste Generation der Geschichte halten und denken, wir sind die Allerschlauesten. Und wir wissen es besser als die schon gelebt haben. Wir wissen es aber auch besser als die noch leben werden. Und dann schreiben wir unsere Moralvorstellungen da rein. Fände ich schwierig. Das wird ausverhandelt. Datenschutz kann sein, dass wir das strenger finden in der Zukunft oder weniger streng. Kann passieren, aber das müssen die Männer und Frauen in der Zukunft aushandeln, nicht wir.
Das ist ein ganz interessanter Gedankengang, weil Sie sagen, das geht auf die 50er Jahre zurück, die ersten Ideen in diese Richtung.
Ach, schauen Sie, das geht noch viel weiter zurück. Also, dass Menschen Roboter bauen oder Maschinen bauen, die menschenähnlich sind. Also das ist die Idee von Frankenstein, das ist die Idee von der Sandmann, von E.T. Hoffmann. Das ist die Idee in der griechischen Antike, haben sie Mythen und Legenden zu dieser Idee. Das ist das Spannende. Mit dem Aufkommen von Computertechnologie möglich ist, Daten auszuwerten und damit so menschliches Verhalten zu emulieren und vorzugeben, Kommunikation, ja. Das ist natürlich schon was Spannendes, weil wir uns die letzten Jahrzehnte verhalten haben wie Maschinen. Wir haben uns benommen wie Algorithmen. Also wir sollen fehlerfrei, effizient arbeiten. Wir rühmen die wertvollsten Jobs, die am höchst bezahlten sind. Das sind die Anzüge haben, wo man mit dem Kopf arbeitet und denkt. Also letztendlich Informationen verarbeitet. Und jetzt wundern wir uns, wenn es technische Systeme gibt, die auch Informationen verarbeiten können. Und vielleicht haben wir vergessen, was menschliches Denken auch ist. Es ist nicht nur Informationen verarbeiten. Es ist nicht nur intelligent. Viele Menschen benutzen Intelligenz als Oberbegriff für Denken. Intelligenz ist die Denkfähigkeit, das ist nicht richtig. Du kannst auch ein autistischer Nerd mit einem IQ von 190 sein und lebensunfähig und nicht in der Lage, dein Leben zu führen. Also Intelligenz reicht nicht, um menschliches Denken zu beschreiben. Deswegen habe ich auch keine Angst vor einer Überintelligenz. Kann IQ von 300 haben, ist mir völlig egal, weil es gibt noch andere Denkqualitäten. Kreativität beispielsweise korreliert nicht eins zu eins mit Intelligenz. Regeln zu brechen ist was anderes, als sie zu optimieren. Entscheidungen zu treffen, Entscheidungsfreudigkeit, Kooperation, wie gut bist du in der Lage, mit anderen zusammenzuarbeiten, dich in andere Positionen oder Personen hineinzuversetzen, den Mut, Dinge auszuprobieren. Das ist nicht intelligent, aber es ist wichtig für unser menschliches Denken.
Empathie?
Selbstverständlich. Die Fähigkeit, übrigens ist das etwas, was Menschen besonders auszeichnet, sich in andere hineinzuversetzen und mit ihnen dann gemeinsam zu kooperieren. Schauen Sie, wir sehen uns heute zum ersten Mal. Wir sind auch nicht verwandt, gehe ich mal von aus. Ich weiß nicht, haben wir verwandt? Nein, weiß ich nicht. Denke ich nicht. So, und das ist erstaunlich. Das macht eigentlich kein anderes Lebewesen. Dass nicht verwandte Individuen so miteinander kooperieren, in der Natur kommt das fast nicht vor. Es gibt mal irgendwie ein paar Elefanten, die sich da zu einer Gruppe versammeln oder ein paar Wale, die in dieselbe Richtung ziehen. Aber in aller Regel sind das verwandte Individuen. Und Menschen sind die Spezies, wo auch nicht verwandte Individuen derart kooperieren können. Und warum? Weil wir uns in andere hineinversetzen. Menschen sind die einzigen Lebewesen, die Zeigegesten machen. Ja, wir kommunizieren, bevor wir sprechen. Und ich finde, das ist eine Besonderheit, die wir würdigen sollten.
Und die geht auch nicht weg, wenn wir sie weiter für wertvoll erachten.
Ja. Nun kommen wir halt natürlich in eine Zeit, in der sehr viel auch mit KI kommuniziert werden kann. Ja, also das wird interessant sein zu sehen, wie sich das entwickelt. Weil letztendlich, wenn ich jetzt eine digitale Kommunikation habe, dann ist es mir als Mensch eigentlich fast egal, ob das ein anderer Mensch da drüben ist oder eine KI. Kann auch ein Bot sein. Solange ich irgendwas zurückbekomme, was mir gefällt, reicht mir das. Die KI muss doch nicht mal empathisch sein. Die muss doch nicht mal Emotionen haben. Die braucht eigentlich gar nichts. Hauptsache, die liefert mir Antworten, die mir gefallen. Das würde vielleicht reichen. Also ich hatte in der Schule Brieffreunde. Da habe ich auch nicht gewusst, ob die gelebt haben. Das war mir auch völlig egal. Hauptsache, ich kriege irgendwann so einen Brief zurück. Das war für mich wichtig. Und jetzt haben sie KI-Bots, stellen sich vor, künstliche Influencer, die jedem einzelnen Follower zurückschreiben. 24/7 sind die für jeden da. Die werden nie müde. Und ich bin sehr sicher, das wird in zukünftigen Generationen passieren. Meine Nichte ist 5. In 20 Jahren ist sie 25. Da wird die Technik so weit sein, dass sie künstliche Freunde haben wird. Und vielleicht ist das dann Standard. Und wir sagen, oh, wie kann das sein? Und für die Menschen in 20, 30 Jahren, die werden über uns den Kopf schütteln und sagen, wie konntet ihr das ohne diese Technik machen? Ja, also wir sollten uns nicht auf zu hohes Ross setzen. Wir sollten kritisch bleiben, produktiv kritisch. Sachen hinterfragen. Nicht alles, was KI verspricht, sollte gehalten werden. Manche Sachen sollten menschlich bleiben. Austausch finde ich, vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch, aber finde ich, hat einen Wert. Das Unvorhersehbare, das Kontraintuitive, das ist das, was Menschen brauchen, um Regeln zu brechen.
Ja. Das ist ja fast schon ein perfektes Schlusswort. Wir sind auch tatsächlich am Ende unserer Zeit. Ich fasse nochmal ganz, ganz kurz mit meinen Worten zusammen. KI ist da, bleibt. Es kommt ein bisschen drauf an, wie wir sie auch gemeinsam mit unserem Dasein nutzen, denn es gibt große Vorteile und es gibt vor allen Dingen auch einen Drang zur Achtsamkeit an der einen oder anderen Stelle, aber unterm Strich, glaube ich, ist eher was uns helfen kann.
Ja, schauen Sie, eine Sache, die mich sehr stört, gerade in der europäischen Diskussion zu KI ist, und wie gesagt, ich mache das Thema jetzt auch schon seit über 10 Jahren, seit ich quasi mit der Uni fertig bin. Es wird in Europa immer gefragt, was ist das Risiko, wenn ich eine Technologie einsetze? Was droht uns, wenn wir diese Technik nutzen? Fake News, Meinungsmanipulation, ist alles schlecht, ja. Aber wir stellen nie die Frage, was droht uns, wenn wir die Technik nicht einsetzen? Dann zahlen wir auch einen Preis. Und wenn Sie in die Geschichte der Menschheit schauen, Gesellschaften, die neue Technologien abgelehnt haben oder zu spät angewendet haben, haben historisch hohe Preise bezahlt. Die sind entweder unwiederbringlich zurückgefallen, technologisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, haben es mit Ach und Krach vielleicht nochmal sich nach vorne robben können. Sie sehen das in der Industrialisierung, beim Buchdruck beispielsweise. Einige Kulturen haben den Buchdruck nicht eingeführt und sind dann historisch zurückgefallen oder später erst eingeführt. Und das sind hohe Preise, die man zahlt. Und ich möchte von einem Kontinent wie unserem, wir haben ja nichts, wir buddeln ja nichts aus der Erde und dann verkaufen wir das. Wir haben kein Öl oder sowas, was wir verkaufen. Wir leben von Ideen. wir können es uns schlechterdings einfach nicht leisten, diese Technik nicht zu nutzen. Wenn du klug bist und das clever einsetzen kannst, ist es doch ein super Katalysator. Du wirst Probleme finden, die du heute noch nicht kennst. Du wirst Lösungen finden, von denen du keine Ahnung hast. Du wirst Fragen stellen und dich mit KI in so einem Sparringsprozess nicht deine Denkarbeit als auslagern. KI ist keine Krücke. Wenn du sie als Krücke einsetzt, verkümmerst du. Aber wenn du sie einsetzt, um dich zu hinterfragen, um dich herauszufordern, um dich besser zu machen, dann ist es ein ultimativer Katalysator und das müssen wir nutzen, weil das ist unsere Pflicht eigentlich gegenüber den folgenden Generationen. Ja.
Gut, danach kann nichts mehr kommen. herzlichen Dank für Ihre Zeit. Tolle Gerne. Ich habe extrem viel gelernt. Super Sache. Dankeschön.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Eine Produktion von 4professionell.